Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Im Rechtsstaat entscheiden unabhängige Gerichte. Das unterscheidet unsere Demokratie in Deutschland von den Diktaturen, für die sich manche in der AfD begeistern.
Mit diesen Worten hat Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, heute den Richterspruch in Münster kommentiert. Das Oberverwaltungsgericht dort sieht keinen Grund, die Beobachtung der AfD als Verdachtsfall einzustellen. Einzelheiten dazu gleich. Wir berichten außerdem in dieser Sendung über den jüngsten Vorstoß der FDP in Sachen Haushalts- und Finanzpolitik. Die Partei sorgt da gerade für neuen Konfliktstoff in der Ampelkoalition. Und der Wald in Deutschland leidet immer mehr unter dem Klimawandel. Waldexperten schlagen Alarm angesichts der Zustände. Auch das ein Thema heute. In unserer Hintergrund geht es um ein Problem mit unzähligen Konsequenzen. Leben ohne Berufsabschluss, warum Millionen Menschen betroffen sind, zu hören ab 18.40 Uhr, also gleich nach dieser Sendung. Für die Richter am Oberverwaltungsgericht Münster ist es ein klarer Fall. Bei der AfD deutet so viel auf einen verfassungsfeindlichen Kurs hin, dass der Verfassungsschutz aktiv werden darf, sagen sie. Konkret, er kann die AfD weiter als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen und die Partei deshalb weiter beobachten. So haben die Richter heute entschieden und dem Geheimdienst damit Recht gegeben. Einzelheiten von Dietrich Karlmeurer.
Die Freude über das Urteil aus Münster ist Thomas Haldenwang ins Gesicht geschrieben. Der Präsident des Verfassungsschutzes kommt für sein Pressestatement extra vor den Eingang des Hauptgebäudes des Inlandsgeheimdienstes in Köln und sagt:
Die Sonne lacht heute über Köln, die Sonne lacht über Münster. Die Sonne lacht für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.
In dem Prozess ging es um die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz. Die ist rechtens, sagt das Oberverwaltungsgericht Münster und bestätigt damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln von vor 2 Jahren. Die Richter sehen ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Partei Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verfolgt. Die Sprecherin des Gerichts, Gudrun Dahme, erläutert:
Es entspricht den politischen Zielvorstellungen maßgeblicher Teile der AfD, dass deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund nur ein rechtlich geringerer Status zuzuerkennen ist als, so das Verständnis der AfD, ethnisch Deutschen.
Die AfD-Vertreter hatten während der 7 Verhandlungstage immer wieder auf Parteimitglieder mit Migrationshintergrund verwiesen. Auch hatte die Partei hunderte Beweisanträge gestellt. Sie sollten belegen, es gibt aus Sicht der Partei keinerlei Grund, dass sie vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall beobachtet wird. Die Richter hatten die Anträge abgelehnt. AfD-Co-Parteichefin Alice Weidel kommentiert das wie folgt:
Das, was wir hier gesehen haben in Münster, ist eine Aneinanderreihung von Formfehlern, die wiederholt wurden von einem Verwaltungsgericht.
Dass der Partei verwehrt wurde, weitere Beweisanträge vorzulegen, kritisiert auch Co-Parteichef Tino Chrupalla.
Sie werden programmatisch bei uns nichts finden, was in irgendeiner Weise verfassungsfeindlich ist.
Nun will die AfD erst einmal die schriftliche Urteilsbegründung des Gerichts abwarten und gründlich analysieren.
Wir werden uns die nächsten Schritte sehr genau überlegen, aber wir werden uns dann wohl in Leipzig wiedersehen.
Beim dortigen Bundesverwaltungsgericht. Mit dem Richterspruch aus Münster kann der Verfassungsschutz weiterhin nachrichtendienstliche Mittel zur Beobachtung der gesamten Partei einsetzen, zum Beispiel V-Leute, also verdeckte Informanten. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang sieht sich durch das Urteil in seinem Kurs bestätigt.
Es gab und gibt für uns gute Gründe für die Einstufung als Verdachtsfall. Und ich bin erfreut, dass das Gericht uns hierin in allen Punkten bestätigt hat.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser, zu deren Verantwortungsbereich der Verfassungsschutz gehört, wertet das Urteil als Zeichen einer wehrhaften Demokratie. Die SPD-Politikerin sagt:
Unser Rechtsstaat hat Instrumente, die unsere Demokratie von Bedrohung von innen heraus schützt. Genau diese Instrumente sind hier eingesetzt worden und heute von unabhängigen Gerichten zum 2. Mal bestätigt worden.
Faeser macht klar, bei dem Prozess ging es um rechtliche Kriterien, nicht um eine politische Bewertung der AfD. Unterdessen lässt das Urteil aus Münster Forderungen nach einem Verbotsverfahren laut werden. Die kommen etwa von der Linkspartei.
Dietrich Karl Meurer berichtete. Die FDP sorgt innerhalb der Ampel schon seit Wochen für Unruhe und für hochgezogene Augenbrauen mit ihrer Forderung nach einer Wirtschaftswende. Heute hat das FDP-Präsidium nochmal nachgelegt und ein weiteres Papier vorgelegt. Diesmal ist es ein 5-Punkte-Plan für eine, so wörtlich, generationengerechte Haushaltspolitik. Es liest sich wie eine weitere Kampfansage an die beiden Koalitionspartner SPD und Grüne. Jörg Münchenberg mit Details.
Die Ampel bleibt im Streitmodus, denn ungeachtet aller Kritik, vor allem seitens der SPD, hat das FDP-Präsidium heute nach einem 12-Punkte-Papier vor wenigen Wochen nun ein neues 5-Punkte-Papier beschlossen. Unter der Überschrift für eine generationengerechte Haushaltspolitik wird darin auch die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 Jahren gefordert, also der abschlagsfreien Rente nach einer besonders langen Versicherungszeit.
Am Ende des Tages haben wir doch alle kein Interesse daran, dass die Rentenbeiträge in Deutschland explodieren. Und den Aspekt müssen wir in der Politik gemeinsam fair und sachlich diskutieren, was wir gemeinsam machen können, um steigende, vor allem explodierende Rentenbeiträge zu verhindern.
So FDP-Generalsekretär Bijan Djezeray nach der Präsidiumssitzung heute. Auch das jetzige Bürgergeld setzt in seiner jetzigen Ausformulierung Fehlanreize und müsse deshalb korrigiert werden, heißt es weiter in dem Papier. Die SPD wiederum reagiert auf entsprechende Forderungen zunehmend gereizt, hat doch auch Bundeskanzler Olaf Scholz Kürzungen im Sozialbereich kategorisch ausgeschlossen.
Wir brauchen keine Kehrtwende nach der anderen, Haushaltswende, Wirtschaftswende. Und insofern sind natürlich alle Angriffe auf die bisherigen Errungenschaften des Sozialstaats und insbesondere auch des Rentensystems zurückzuweisen. Die sogenannte Rente mit 63 bleibt bestehen, ist ein wichtiges Zeichen unserer Wertschätzung für diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und hart arbeiten,
stellte SPD-Co-Parteichefin Saskia Esken heute klar. Zuvor hatte bereits Arbeitsminister Hubertus Heil, ebenfalls SPD, die Forderungen der Liberalen zurückgewiesen. Wer die 45 Versicherungsjahre voll habe, der könne mit 64 oder mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen, sagte Heil dem Sender Welt-TV. Hintergrund der aktuellen Debatte um Einschnitte auch im Sozialbereich ist die extrem angespannte Haushaltslage. Für den Etat 2025 fehlen bis zu 35 Milliarden Euro, allerdings gibt es hier höchst unterschiedliche Angaben. Für Finanzminister Christian Lindner, FDP, ist die Sache dennoch klar. Die Party sei vorbei, sagte Lindner auf dem Kongress der Steuerberater heute.
Ich wünsche mir und arbeite daran, dass wir in diesem Sinne den Haushalt 2025 nutzen als eine Inventur dessen, wo wir Staatsaufgaben sehen, wo es neue gibt, die gestärkt werden müssen und wo wir uns dann notwendigerweise aus anderen auch zurückziehen müssen.
Zumal sich die Haushaltsnot durch gestiegene Ausgabenwünsche zumindest in einigen Ministerien noch verstärken dürfte. Die FDP hatte deshalb beim sogenannten Rentenpaket 2 die Notbremse gezogen und die Beschlussfassung im Kabinett in der zurückliegenden Woche erst einmal blockiert. Das wiederum sei wenig hilfreich, kritisierte heute auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.
Es gibt ja eine Einigung. Es war der gemeinsame Wille, das Rentenniveau zu stabilisieren bei 48%. Und es war der Wunsch der FDP, darüber eine Gegenfinanzierung zu schaffen über Beteiligung des Staates an Aktien. Da waren wir am Anfang nicht große Fans davon, aber so wie es jetzt gemacht wurde, ist voll okay. Geeint ist auch geeint zwischen den Regierungspartnern, kann man unserer Meinung nach jetzt abschließen und durchziehen.
Und dann ist da noch der schwelende Streit über die Schuldenbremse. Die SPD machte sich heute erneut für eine Reform stark, um notwendige staatliche Investitionen finanzieren zu können. Lindners Antwort:
Selbst wenn ich der Letzte bin, werde ich an der Verteidigung der Schuldenbremse unseres Grundgesetzes aus rechtlichen wie ökonomischen Gründen festhalten.
In zentralen Politikfeldern trennen die Ampelpartner also längst Welten. Der Bundeskanzler zeigt sich dennoch unbeeindruckt. Laut Scholz wird das Rentenpaket 2 noch im Mai vom Kabinett beschlossen. Und auch der Haushalt 2025 soll, wie geplant, noch vor der Sommerpause stehen.
Jörg Münchenberg über den jüngsten Streitfall in der Ampelkoalition. Es deutet sich schon seit Wochen an, die ukrainische Armee gerät im Krieg gegen die russischen Angreifer zunehmend in die Defensive. An mehreren Frontabschnitten müssen sich die ukrainischen Soldaten inzwischen zurückziehen. Aktuell ist vor allem die Region um Kharkiv besonders umkämpft, die zweitgrößte Stadt des Landes. Rebecca Barth.
unterwegs mit der ukrainischen Polizei in der Region Kharkiv. Gennady Yudin soll Zivilisten vor den russischen Angriffen in Sicherheit bringen, erklärt der Polizist einem dänischen Fernsehteam. Immer wieder sind Einschläge zu hören.
Bombe.
Die Menschen in der Grenzregion zu Russland müssen überstürzt fliehen. Das Gebiet wird in der Ukraine auch Grauzone genannt. Denn friedlich war es hier seit 2 Jahren kaum mehr. Viele Menschen haben die Region daher schon lange verlassen. Lena Marquardt aber flieht erst jetzt, weil es anders nicht mehr geht. Ich bin hier geboren, 60 Jahre habe ich hier gelebt, mein ganzes Leben lang. Derweil weist das ukrainische Militär Kritik zurück, auf die russische Offensive nicht vorbereitet gewesen zu sein. Denn der ukrainische Geheimdienst hatte mit einem russischen Angriff gerechnet, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt. Andrei Kovalenko, Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Desinformation, hält die Kritik jedoch für unberechtigt. Es ist unmöglich, Verteidigungslinien auf dem Grenzstreifen zu bauen. Die gesamte Ausrüstung und alle Ingenieure würden zerstört und getötet werden durch feindliche Drohnen und Artillerie. Es gäbe starke Verteidigungslinien in der Region Kharkiv, sagt Kovalenko. Diese befinden sich jedoch in einigen Kilometern Entfernung. Die ukrainischen Truppen versuchen nun, den russischen Vorstoß aufzuhalten. Beobachter gehen aber davon aus, dass es sich bei dem Angriff auf Kharkiv um ein Ablenkungsmanöver handeln könnte. Das eigentliche Ziel sei die Region Donetsk. Und auch in dieser Region stehen die ukrainischen Truppen unter massivem Druck. Soldat Andriy gehört zur Crew eines deutschen Leopard 2, aber er kann den modernen Kampfpanzer nicht effektiv einsetzen, berichtet Andriy der Nachrichtenagentur Reuters. Wir haben einen katastrophalen Munitionsmangel. Vor allem fehlt Splittermunition. Das hat oberste Priorität, weil sich die Taktik geändert hat. Wir können die russische Infanterie nicht mit Brechstange und Speer bekämpfen. Als wir noch Splittermunition hatten, konnten wir Ergebnisse erzielen. Ich habe das gesehen. Wir haben einen Unterstand getroffen und ihn zerrissen. Die russischen Soldaten haben schwere Verletzungen erlitten. Mit zunehmendem Frust blicken viele Ukrainerinnen und Ukrainer auf die sich verzögernden Waffen- und Munitionslieferungen aus dem Westen. Die Absetzung des russischen Verteidigungsministers Shoigu besorgt die Menschen in diesem Kontext zusätzlich. Ihor Chalenko, Leiter des Zentrums für Analysen und Strategien. Die Ernennung von Belousov zeigt, dass Russland seine Wirtschaft weiter auf Krieg einstellt und die großen Korruptionsprobleme innerhalb des Verteidigungsministeriums lösen will. Dies ist ein Signal, dass Russland sich auf einen langfristigen Krieg vorbereitet. Das ist kein positives Signal für uns, aber wir müssen darauf vorbereitet sein. Schon jetzt ist die Ukraine nicht in der Lage, den eigenen Bedarf an Ausrüstung und Munition für ihre Truppen zu decken. Für die Soldaten an der Front sind schnelle und zuverlässige Lieferungen aus dem Westen daher umso wichtiger.
Beobachtungen von Rebecca Barth aus der Ukraine. In Georgien halten die Proteste gegen die Regierung in der Hauptstadt Tiflis an. Es ist ein regelrechter Machtkampf, in dem sich Demonstranten und Regierungszentrale da seit Wochen gegenüberstehen. Konkret geht es um ein geplantes Gesetz. Das sehen viele Kritiker als Knebelung der Zivilgesellschaft im Land. Es ist ein Gesetz, das außerdem viele erinnert an ähnliche Entscheidungen in Russland und auch in Ungarn. Björn Blaschke beobachtet die Situation.
Die frühen Morgenstunden heute nach einem Wochenende der Massenkundgebungen in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Ein paar tausend Menschen sind über Nacht am Parlament geblieben. Sie wollen verhindern, dass die Abgeordneten heute in die Volksvertretung kommen, um das umstrittene Gesetz im Justizausschuss zu erörtern und morgen zu verabschieden. Dabei auch Anna Jabouri. Vorne siehst du die Polizei, dahinter die Ausrüstung, Wasserwerfer. Gesetzlich gesprochen müssten sie warnen, bevor sie Tränengas oder Wasserwerfer einsetzen. Aber das machen sie unserer Erfahrung nach nicht. Anna Jabouri ist Anwältin und beobachtet die größeren und kleineren Demonstrationen, zu denen es in Tiflis seit April immer wieder kommt. Anna arbeitet für das Georgische Menschenrechtszentrum. Die Nichtregierungsorganisation wird unter anderem von der UNO und vielen westlichen Botschaften im Land unterstützt. Das vergangene Wochenende nun war geprägt von Großkundgebungen und Anna Jabouri war die ganze Zeit mittendrin. Ich bin hier nicht nur, um den Geist des Protests zu unterstützen, sondern auch, um zu dokumentieren, wenn es Menschenrechtsverletzungen während des Protestes gibt. Am Samstag beim Sternmarsch. Aus vier Richtungen strömen 150.000 bis 200.000 Menschen am Europaplatz zusammen. Wir können sehen, wie es läuft. Dieser Protest ist komplett friedlich. Sie singen, sie rufen, sie hören Musik. Die Demonstration ist völlig friedfertig. Wie die meisten Demonstrationen bisher. Dennoch von westlichen Beobachtern der Vorwurf in Richtung Sicherheitskräfte, sie seien unverhältnismäßig gewalttätig gewesen. Auch Anna sagt das. Die Polizei hat ohne Rechtsgrundlage Pfefferspray eingesetzt, Tränengas und Gummigeschosse. Darum sind viele hier auch gut ausgerüstet, um sich zu schützen, mit Gasmasken, Schutzbrillen. Wir wissen nämlich, dass die Einsatzkräfte zu außergewöhnlichen Mitteln greifen, wann immer sie wollen. Darum wollen wir uns lieber schützen. Übermäßige Gewalt der Sicherheitskräfte im Rahmen der Proteste, ein Vorwurf. Ein anderer, Schlägertrupps, ausgesandt von wem auch immer, lauerten Aktivisten zu Hause auf, um sie jenseits der Demonstrationen zu verprügeln. Und ein dritter Vorwurf. Es hat willkürliche Festnahmen gegeben und die waren nicht nur grundlos, sondern irrwitzig. Aktivisten berichten, dass sie 48 Stunden lang festgehalten wurden, ohne dass ihnen der Grund genannt worden sei. Gestern dann die Erklärung des georgischen Regierungschefs. Er wolle das umstrittene Gesetz morgen im Parlament verabschieden lassen. Bei der Demonstration, die dem am Abend folgt, ist Anwältin Anna Jabouri besorgt. Wenn wir uns die Äußerungen des Regierungschefs und des Innenministeriums ansehen, dann meine ich, dass darin eine Warnung steckt, dass Sondermaßnahmen ergriffen werden, wenn sie, in Anführungsstrichen, nötig würden. Mal sehen, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, auf jeden Fall mit Protesten. Die Demonstrierenden wirken nicht, als wollten sie die Regierung mit ihrem Gesetzesvorhaben durchkommen lassen.
Björn Blaschke über die Lage in Georgien. Und wir kommen zu den Protesten in Israel. Seit dem brutalen Überfall der Hamas auf das Land ist es vor allem eine Gruppe, die sich immer wieder mit lautstarken Demonstrationen Gehör verschafft. Es sind die Familien und die Angehörigen von entführten Geiseln. Sie erwarten von der israelischen Regierung mehr Einsatz, um eine Freilassung möglich zu machen. Heute, an diesem Montag, waren die Proteste besonders lautstark und kaum zu überhören. Bettina Meyer.
Mit Protesten und Sprechchören haben Angehörige von Familien der Geiseln und von Terroropfern vom 7. Oktober sich an Israels Memorial Day, auch Yom HaZikaron genannt, Gehör verschafft. Viele von ihnen demonstrierten vor Militärfriedhöfen, auf denen Minister der israelischen Regierung Reden hielten. Einige Familienangehörige kritisierten die Netanjahu-Regierung lautstark, andere verließen den Nationalfriedhof in Jerusalem, während Premier Netanjahu dort eine Rede hielt. Ähnliche Szenen gab es während der Auftritte von Finanzminister Smotrich und bei einer Rede des rechtsextremen Ministers für nationale Sicherheit Ben-Gvir, der als Krimineller beschimpft wurde. Bei der Rede von Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant auf einem Militärfriedhof in Tel Aviv waren Protestplakate mit der Aufschrift »Ihr Blut ist an deinen Händen« zu sehen. Netanjahu betonte in seiner Rede, er sei weiter fest entschlossen, den Kampf gegen die Hamas zu gewinnen. »Wir haben dem Feind einen hohen Preis für seine Verbrechen abverlangt und werden dies auch weiter tun. Wir werden siegen«, so der Regierungschef. Unterdessen gehen die Kämpfe im Gazastreifen weiter. Die israelische Armee kämpft an mehreren Fronten. Im Norden Gazas ist es der Hamas gelungen, sich neu zu formieren. In Rafah, im Süden Gazas, weitete die Armee nach eigenen Angaben die Gefechte aus. Laut UN-Angaben sollen etwa 360.000 Menschen die Stadt verlassen haben.
Aus Israel war das Bettina Meyer. Bei den Regionalwahlen in der spanischen Region Katalonien haben die separatistischen Parteien gestern eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Regieren in der Region, das wollen sie aber trotzdem, zur Not mit einer Minderheitsregierung. Marc Hoffmann.
Trotz historischer Schlappe für die Unabhängigkeitsbefürworter will es Charles Puigdemont noch einmal versuchen. In der Wahlkampfzentrale im französischen Exil kündigte der 61-Jährige an, Gespräche für eine separatistische Minderheitsregierung zu führen. Puigdemont sagte vor Journalisten, solch eine Formation werde mit vereinter Stimme gegenüber der Zentralregierung in Madrid sprechen und diese solle, so wörtlich, nur Katalonien gehorsam schulden. Die Regierungsbildung dürfte sich hinziehen, obwohl es mit den Sozialisten einen klaren Wahlsieger gibt. Auch sie erreichten keine eigene Regierungsmehrheit. Ein Dreierbündnis scheint die bisher wahrscheinlichste Option, unter anderem mit den gemäßigten Separatisten Esquerra Republicana, die allerdings deutlich verloren hatten. Deren Vorsitzender, der amtierende Regionalpräsident Pere Aragonès, erklärte am Mittag seinen Rücktritt. Puigdemont bezeichnete ein solches Dreierbündnis, angeführt von den Sozialisten, als denkbar schlechte Variante für Katalonien, ebenso drohende Neuwahlen. Puigdemont selbst hatte bereits im Wahlkampf seine Rückkehr nach Spanien angekündigt, sobald ein umstrittenes Amnestiegesetz der linken Zentralregierung von Pedro Sánchez in Kraft ist. Derzeit liegt noch ein Haftbefehl gegen den Separatistenführer vor. Puigdemont war einer der führenden Köpfe hinter dem gescheiterten Abspaltungsversuch im Jahr 2017.
Mark Hoffmann berichtete aus Spanien. 18.31 Uhr, Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Im Wald spazieren gehen. Für Millionen von Deutschen bleibt das eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten. Dass es den Wäldern gar nicht gut geht, das fällt allerdings vermutlich nur den wenigsten auf. Experten warnen inzwischen, die Wälder in Deutschland leiden ganz besonders unter dem Klimawandel. Laub- und Nadelbäume kommen mit den Begleiterscheinungen nicht zurecht. Einzelheiten dazu hat heute der jährliche Waldzustandsbericht gegeben. Ann-Kathrin Büsker sagt uns mehr.
Fichte, Buche und Eiche. Vielen dieser Bäume in deutschen Wäldern geht es schlecht. Das geht aus der Waldzustandserhebung 2023 hervor. Die Kiefer hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erholt, aber insgesamt sind die deutschen Wälder in einem anhaltend schlechten Zustand.
Einer von 5 Bäumen ist gesund.
So das Fazit von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am Morgen im ZDF. Waldpolitik gehört zu seinem Zuständigkeitsbereich. Seit den Dürrejahren Ende der 2010er Jahre haben die Schäden am Wald zugenommen. Die Baumkronen werden lichter. Sie sind es, die von Fachleuten begutachtet und in dem Bericht aufgeschlüsselt werden. 2023 war zwar insgesamt etwas feuchter, aber gleichzeitig das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Veränderungen, die den Bäumen zusetzen.
Die Ursache ist die Klimakrise, die sich bemerkbar macht, der Trockenstress, die lange Trockenphase. Das über Jahre hinweg, das setzt den Bäumen natürlich massiv zu. Dazu kommt, dass wir oft Monokulturen haben, die wir nach dem Krieg gepflanzt haben. Gepflanzen mussten vielleicht auch, weil es schnell gehen musste, weil wir Nutzwälder brauchten.
Denn obwohl heute wieder ein Drittel Deutschlands mit Wäldern bedeckt ist, naturnah ist davon kaum etwas. Der deutsche Wald ist in weiten Teilen eine vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft, die aus Sicht von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir nun auch vom Menschen für die Zukunft gestaltet werden muss.
Wir müssen 2 Dinge gleichzeitig machen. Wir müssen einerseits die Klimakrise weiterhin mit hohem Tempo bekämpfen, nicht nur national, sondern global. Deutschland allein macht da sicher nicht den Unterschied. Und gleichzeitig müssen wir unsere Wälder zu klimaresilienten Mischwäldern umbauen.
Verschiedene Baumarten anzupflanzen erhöht die Resilienz der Wälder. Darauf weisen auch Fachleute aus der Wissenschaft hin. Dazu kommt, viele der Baumarten, die noch heute für den Waldumbau gepflanzt werden, könnten regional mit den Veränderungen durch die Erderwärmung zukünftig überfordert sein. Das zeigt eine Ende April im Fachjournal Nature Ecology and Evolution veröffentlichte Modellierungsstudie. Welcher Baum für einen regionalen Standort der richtige ist, ist daher oft gar nicht so leicht zu sagen. Waldumbau ist zudem eine Generationenaufgabe. Entscheidungen von heute beeinflussen das Wohl künftiger Generationen. Weshalb auch Geldmittel aus dem Bundeshaushalt in den Waldumbau fließen.
Wir reden über riesige Bereiche, die wir wieder aufforsten müssen. Deshalb haben wir auch Geld in die Hand genommen. 250 Millionen Euro allein dieses Jahr und kleiner Werbeblock. Das Geld werden wir auch in den nächsten Jahren brauchen. Auch da hoffe ich auf den Bundestag, dass er mich dabei unterstützt.
Waldpolitik ist damit auch ein Aspekt künftiger Haushaltsverhandlungen. Um den gesetzlichen Rahmen für den Waldumbau zu schaffen, wollte die Ampelkoalition laut Koalitionsvertrag das in die Jahre gekommene Bundeswaldgesetz novellieren. Sie kann sich jedoch bereits seit Monaten nicht auf einen Gesetzentwurf verständigen.
Jeden Tag werden Unternehmen oder Privatpersonen in Deutschland Opfer von Cyberangriffen. Zum Beispiel von Hackern, die von außen die Kontrolle über andere Computer übernehmen und die zur Freischaltung dann ein Lösegeld fordern. Cyberkriminalität hat sich so innerhalb weniger Jahre zu einem Schwerpunkt der Polizeiarbeit entwickelt. Einzelheiten hat heute das Bundeskriminalamt genannt. Katharina Hamberger.
148 Milliarden Euro. So hoch ist laut dem Branchenverband Bitkom der gesamtwirtschaftliche Schaden, der allein 2023 durch Cyberangriffe verursacht worden ist. Und die Gefahr solcher Attacken bleibt weiter hoch. Das geht aus dem entsprechenden Lagebild des Bundeskriminalamtes hervor. Vor allem die sogenannten Auslandstaten, also solche, die aus dem Ausland oder von einem unbekannten Ort aus verübt werden, ist um fast 30% gestiegen.
Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass diese Zahlen aufgrund des enormen Dunkelfeldes bei Cybercrime lediglich die Spitze des Eisberges zeigen. Wir gehen davon aus, dass 9 von 10 Cybercrime-Straftaten überhaupt nicht zur Anzeige gebracht werden.
So Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei der Vorstellung des Lagebildes 2023. Im Fokus der Täter sind dabei Unternehmen, aber auch die öffentliche Verwaltung oder zum Beispiel Krankenhäuser, also gezielt kritische Infrastruktur. Vor allem 2 Arten von Angriffen kommen besonders häufig vor. Zum einen mit sogenannter Ransomware.
Bundesweit haben allein 2023 800 Unternehmen und Institutionen Ransomware-Angriffe zur Anzeige gebracht.
Führt Faeser aus. Bei Ransomware handelt es sich um eine Art elektronische Erpressung. Es wird dabei eine Schadsoftware installiert, die Nutzerdaten verschlüsselt. Dann wird gedroht, diese erst wieder freizugeben, wenn Lösegeld gezahlt wird. Zum anderen kommen auch sogenannte DDoS-Angriffe, also die gezielte Überlastung von Servern durch massenhafte Anfragen, sehr häufig vor.
Zudem konnten wir feststellen, dass geopolitische Konflikte wie der Krieg in der Ukraine und die Lage im Nahen Osten bis in die digitale Welt reichen. Das zeigen die Aktivitäten pro-russischer sowie anti-israelischer Hacktivisten. Zu den häufigsten Angriffszielen hacktivistischer DDoS-Kampagnen zählen Behörden, öffentliche Einrichtungen, das Finanzwesen und auch Verkehrsbetriebe.
So der Präsident des Bundeskriminalamtes Holger Münch. Er hebt auch hervor, dass es durch künstliche Intelligenz eine Professionalisierung im Bereich des Phishings gegeben habe. Ebenso bei der sogenannten Underground Economy.
Ein Beispiel dafür sind die hochspezialisierten Initial Access Broker. Sie vermitteln unter anderem kompromittierte Zugangsdaten, die Cyberangriffe für andere Akteure erst ermöglichen.
Sagt BKA-Chef Münch. Wie kann man sich nun gegen solche Angriffe schützen? Die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI nennt als Aufgabe, gerade von Unternehmen, es den Hackern erst gar nicht möglich zu machen, ins System zu gelangen.
Es geht um Zugangsdaten, es geht um Multifaktor-Authentifizierung, Nutzung von KeyPass, es geht um Patching der Systeme, die Schwachstellen schließen. Es geht darum, Backups zu haben und Wiederherstellungen zu üben. Wir sehen hier bereits die Entwicklungen darin, dass Firmen, die das tun, am Ende des Tages besser dastehen.
So BSI-Präsidentin Claudia Plattner. Sie ruft genauso wie BKA-Chef Münch dazu auf, Angriffe immer zur Anzeige zu bringen. Das Bundeskriminalamt fordert zudem, dass es die Kompetenz der Gefahrenabwehr auch im Cyberbereich bekommt. Das ist momentan Ländersache. Um das im Sinne des BKAs zu ändern, bräuchte es eine Grundgesetzänderung. Ebenso für eine weitere Forderung, die vom BSI kommt, nämlich, dass dies eine Zentralstellenfunktion bekommt. Beides unterstützt die Bundesinnenministerin. Sie wiederholte heute außerdem ihre Forderung nach einer IP-Adressenspeicherung. Die allerdings wird innerhalb der Koalition bislang von Grünen, der FDP und auch von Teilen von Faesers eigener Partei, der SPD, abgelehnt.
Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Und auch das hat der Deutsche Bundestag heute entschieden. Die Abgeordneten bekommen ab Juli mehr Geld. 6%. Diese Diätenerhöhung ist eine Folge der allgemeinen Lohnentwicklung. Uli Haug.
Die Gehälter in Deutschland sind im Jahr 2023 durchschnittlich um 6% gestiegen. Und um diesen Betrag werden auch die Diäten der 736 Bundestagsabgeordneten erhöht. Konkret gibt es 635,50 Euro pro Monat mehr. Statt aktuell 10.591 Euro bekommt jeder Abgeordnete ab Juli dann 11.227. Die Abgeordnetendiäten werden auf Grundlage der sogenannten Nominallohnentwicklung angepasst und sind einkommenssteuerpflichtig. Zu diesem Betrag kommt eine steuerfreie Aufwandsentschädigung, nutzbar für Wahlkreisbüros oder den Zweitwohnsitz in Berlin, in Höhe von nochmal 5.051 Euro. Der Bundestag muss seine Diäten nicht jährlich erhöhen. 2020 in der Corona-Pandemie haben die Abgeordneten beispielsweise auf eine Erhöhung verzichtet. Kritik an der aktuellen Diätenerhöhung kam von den Linken und auch vom Bund der Steuerzahler. Sie kritisieren den Anstieg auch vor dem Hintergrund knapper Staatskassen.
Diätenerhöhung um 6%. Das war Uli Haug aus Berlin. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend zu Ende. Am Mikrofon war Tobias Armbruster.